Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Inzwischen kennt ihr diese Titelfolie bereits. Ja, also wir haben diese Reihe Glauben teilen. Und das Ganze natürlich auch mit Blick auf dieses Ereignis in 3 Wochen. Ich war heute noch mal erschrocken festzustellen, es ist schon in 3 Wochen Hoffnungsfestival. Und wir haben ja unterschiedliche Arten und Weisen bereits kennengelernt, wie man seinen Glauben teilen kann. Ne? So als auf gastfreundlichem Weg vielleicht oder in unterschiedlicher Form. Heute halt mal dieser Aspekt, Glauben teilen auf direktem Weg. Und dazu, wie gesagt, kommen wir gleich auf einen Text. Aber erstmal zitiere ich einen Satz aus dem Neuen Testament. Da schreibt der Paulus an seinen jungen Mitarbeiter und wahrscheinlich auch quasi ein bisschen seinen Nachfolger Timotheus: Ich beschwöre dich, richtigem Ernst und großer Würde, ich beschwöre dich, so gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird, verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Luther schreibt, zur Zeit oder zur Unzeit, haben vielleicht noch einige im Ohr. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Das klingt nach starkem Anspruch, ja? Also Glauben teilen als Anweisung. Mach das, unterlass es nicht. Auf direktem Weg, ob es den Menschen passt oder nicht. Gar nicht so ganz einfach. Also für Typen wie mich brauchst manchmal so einen Aufrüttler, so nach dem Motto, jetzt komm mal aus der Komfortzone raus. Darum soll es heute ein bisschen gehen, Glauben teilen, ohne sich dabei immer wieder von den Befindlichkeiten der anderen abhängig zu machen, zu sagen, oh, ist das jetzt gerade richtig und soll ich das und ist das gut? Mach's, sagt Paulus und auch im Alten Testament. Dafür stehen heute symbolisch, ihr seht es unten links, die Fußballschuhe. So hat es Campus für Christus vorgeschlagen, fand ich ganz lustig, weil das irgendwie so ein bisschen Symbol dafür ist, dass ein Stürmer oder ein Mittelfeldspieler eben den direkten Weg zum Tor sucht. Der lässt sich nicht von links und rechts ablenken, sondern guckt, dass er das Ding vorne mit Karacho ins Tor versenkt. Und so soll es auch ein bisschen darum gehen, das Evangelium ohne Umschweife, ohne lange zu fackeln, geradlinig zu verbreiten. Dazu diese berühmte Geschichte aus dem Alten Testament im Buch Jona, Kapitel 3. Und wir können uns natürlich nur auf einen besonderen Aspekt heute konzentrieren. Ich lese es hier nach der Guten Nachricht Bibel. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihnen die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagereise weit in die Stadt hinein und predigte: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott. Und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen, zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Und dann ließ der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben: Weder Mensch noch Vieh, Rind oder Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Also das finde ich mit einer der erstaunlichsten Geschichten der Bibel überhaupt. Die ist so krass, da kratzt du dich am Kopf und sagst, sag mal, geht's noch? Da soll ein Mann in eine Megacity damals gehen und Gottes Nachricht verkündigen und verbreiten. Und dann bricht da gegen jegliche Logik und gegen jede Statistik bricht eine Erweckung aus, eine Massenbekehrung. Und das, obwohl der Beauftragte selbst, der Jona, alles andere als motiviert zu Werke geht. Den muss man in den Hintern treten, sagen, jetzt mach mal, Junge. Und ich glaube, das lohnt sich, sich das mal kurz ein bisschen konkreter anzugucken. Ich habe das erste genannt, der Gott der zweiten Chance. Die Vorgeschichte ist, Hans-Georg sagte es schon, so bekannt wie spektakulär. Jona ist also ein Mann Gottes, ein Prophet, 8. vorchristliches Jahrhundert. Er bekommt von Gott einen Auftrag, in Ninive zu predigen. Ninive, das war eine Großstadt im Weltreich der Assyrer, heutiger Irak, am Fluss Tigris gelegen, gegenüber der modernen, in den Nachrichten öfter schon mal vorkommenden Stadt Mosul. Und Ninive hatte den denkbar schlechtesten Ruf in der damaligen Welt. Das war also wirklich ein Hort des Terrors und der Gewalt. Vielleicht vergleichbar mit dem Ruf von heutigen Taliban. Also da möchte man auch nicht immer bei denen predigen müssen. Die Niniviten waren als grausam, als menschenverachtend, als brutal verschrien. Sie hatten Länder erobert, unterjocht, Leute verschleppt, ermordet, alles Mögliche. Und Jona soll jetzt dahin gehen und Gottes Botschaft diesen Leuten predigen. In die Höhle des Löwen, möchte man sagen. Der Stadt auch noch den Untergang prophezeien. Das ist kein Auftrag mit Spaßfaktor. Zumal es für die damalige Zeit eher unüblich war, dass Gott seine Leute, die Propheten, irgendwo hinschickte, um dann eine Botschaft zu sagen. Meistens haben die das irgendwo auf einem öffentlichen Platz in Jerusalem einfach verkündigt. Fluchwort gegen Babylon, Fluchwort gegen Moab, und das war dann auch okay so. Und Jona soll also nach Ninive gehen. Nun, die meisten wissen, wie die Geschichte dann zunächst mal weiterging. Jona gerät in absolute Panik, zumindest darf man das so annehmen. Er sucht das Weite, geht in genau die gegengesetzte Richtung, besteigt ein Schiff, haut ab und auf See geraten sie in Sturm. Jona wird dann über Bord geschmissen, auf seinen eigenen Wunsch hin, wird von einem riesigen Meerestier, kann man lang drüber diskutieren, verschlungen, überlebt im Bauch dieser Kreatur, bevor das Tier ihn dann auf Gottes Geheiß wieder rauswirft. Und dann kommen wir an den Punkt von heute, dann hat Jona irgendwie die Lektion gelernt, zu sagen, ich kann Gott nicht einfach abhauen. Du kannst Gott nicht davonlaufen, versuch's ruhig, Jona hat seine Erfahrungen damit gemacht. Und selbst der Versuch, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, akzeptiert Gott nicht als Alternative. Es stellt ihn auch vor kein Problem. Gott erwartet, dass Jona tut, wozu er ihn beauftragt hat. Er sagt, Junge, ich lass dich hier nicht einfach laufen. Bitte mach jetzt, was ich dir gesagt habe. Auch über Umwege und auch wenn es eine ganze Weile dauert, bis Jona dann endlich in die Puschen kommt, aber er geht. Und so kommt Jona an genau den Punkt, den wir eben gelesen haben. Das fand ich irre, dass Gott mit diesem Jona zunächst mal so viel Geduld hat. Dass er mit dem noch lange nicht fertig ist, obwohl der Typ überhaupt nicht willens war und schon gar nicht motiviert, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Sein Fluchtversuch disqualifiziert ihn nicht. Gott ist da recht, ja, langatmig und hat große Geduld. Und ich ehrlich gesagt kann ich verstehen, wie es dem Jona ging. Ich kann ihm das total nachempfinden. Glauben teilen in einer sehr gottlosen Gesellschaft, hier auf dem Dorf sind die Leute ja alle nett, aber wenn du dann so Leute triffst, die das absolut doof finden und die dir regelrecht feindselig entgegenkommen, sagen, ey, ich könnte dich würgen, wenn du mir so einen Quark erzählst, das ist kein Zuckerschlecken. Und unsere Missionare können davon ja manche Geschichte auch erzählen, wie das ist, wenn du Leuten begegnest, die das alles andere als nett finden, wenn man ihnen von Gott erzählt. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Ich kenne das ja auch und ihr wahrscheinlich auch, dass du in Situationen kommst, dass man den Menschen lieber ausweicht oder den Mund hält oder sagt, ach komm, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Statt den Glauben mit Menschen zu teilen, ja, halten wir uns lieber zurück. Brisante Themen vielleicht, wo man sagt, oh, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Und nee, da halte ich mich jetzt lieber, weil ich weiß, was die über mich denken. Wenn ich denen jetzt offen sage, was ich davon halte, gibt ja nur Ärger. Menschenfurcht nennt die Bibel das manchmal. Das war sehr verbreitet, schon damals bei Jona und bei uns heute auch noch. Dass Gott den Jona trotzdem nochmal schickt, ein zweites Mal, finde ich ein grandioses Zeichen von Gottes Wesensart. Gott nimmt dem Jona das nicht völlig krumm, sondern sagt, jo, okay, ich weiß, du wolltest nicht, aber ich bin der Überzeugung, wir beide schaffen das. So, jetzt gehst du aber bitte. Es heißt im Psalm 103, ich war noch eins zu weit, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. So hoch der Himmel über der Erde ist, so sehr lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Jona erlebt es ganz buchstäblich. Gott ist ein Gott der zweiten Chance für den Jona und auch für dich und für mich. Denn ich merke, wie gesagt, auch diesen Unwillen in mir. Und Gottes oder Jesu Auftrag, geht hin in alle Welt und verkündigt das, das hat kein Ablaufdatum. Das galt nicht nur für Paulus oder für die Christen im Mittelalter oder für Martin Luther. Es ändert sich auch dann nicht, wenn wir keinen Bock haben oder wenn wir zu bequem sind und auf der Couch uns irgendwie gerade so richtig wohlfühlen. Gott wartet immer noch darauf, dass wir gehen, weil er weiß, dass wir sonst vielleicht den genialsten, den größten Moment unseres Lebens verpassen würden. Das hat Jona ja nur noch vor sich hier. Dieser Gott der zweiten Chance ist aber nicht nur mit Jona geduldig. Und das ist ein spannendes Thema in diesem Buch, in diesem Prophetenbuch. Dieser Gott der zweiten Chance ist auch geduldig mit den Leuten in Ninive. Sehr zum Unmut des Jona, wie man am Ende des Buches feststellt. Es heißt ja hier, als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Gott hat kein Interesse daran, dass Menschen vor die Hunde gehen. Das ist ihm zuwider, er will es nicht. Er will Menschen retten, statt sie in die Hölle zu schicken. Und so ist er immer bereit, Menschen eine neue Chance zu geben. Was für ein Gott. Such in allen Religionen und Philosophien dieser Welt, wo findest du einen Gott, der dir immer noch mal mit einer neuen Chance entgegenkommt? Menschen, die checken, dass ihr Leben ohne Gott zum Scheitern verurteilt ist, die brauchen eine neue Chance und Gott gibt sie ihnen. Menschen, die sich von Gottes Botschaft mal wachrütteln lassen, weil sie es vielleicht nie wirklich kapiert haben und die darauf reagieren und Gott sagt, okay, lass uns von vorne anfangen. Leute, die einen Sinneswandel vollziehen, die sich Gott zuwenden. Wir sind unterwegs, nicht nur jetzt Ende Mai, sondern ja grundsätzlich zu Menschen, denen meist ja, das nicht bekannt ist, die es nicht verstanden haben und wo wir, ich weiß nicht, ob ihr da mehr drauf seid als ich, aber wo wir oft gar nicht damit rechnen, dass die es vielleicht tatsächlich bejahen und sagen, okay, ja, will ich auch. Leute, deren Lebensstil uns vielleicht fragwürdig vorkommen mag, die erstmal überhaupt kein Interesse an unserem ganzen Kram hier haben, sagen, ach, diese Frommen da, die auch mit Gottes Wort nicht so richtig viel anfangen können. Und indem wir sie nun mit Gottes Botschaft in Berührung bringen, geben wir ihnen Gelegenheit, umzukehren. Diese zweite Chance oder eine dritte oder auch eine zehnte Chance von Gott wahrzunehmen. Und manchmal ist es wie in der Physik, der klare, direkte Weg ist der kürzeste. Nicht immer braucht das einen ewig langen Anlauf. Nicht immer muss man einem Menschen erst den kompletten Heilsplan erklären. Manchmal reicht ein Satz, den Gottes Geist in uns vielleicht gerade so raussprudeln lässt. Manchmal reicht so ein Bekenntnis, ja, ein, zwei Minuten, wie es Hans-Georg uns gerade vorgemacht hat. Manchmal genügt ein Zitat, vielleicht ein Bibelwort oder irgendeinen schlauen Satz, der auf Jesus hinweist. Denn wir werden beim Hoffnungsfestival nicht immer und mit jedem Gelegenheit haben, alles ausführlich und in allen Facetten den Ruhe, den Glauben zu erklären. Das wird selten der Fall sein. Aber manchmal ist so ein Kernsatz, der kann sitzen, wie ein Schuss aufs Tor und das Ding ist drin. Ein Statement, eine Hoffnungsbotschaft für einen Menschen, der vielleicht gerade total verzweifelt ist und dem du sagst, ey, ich kenne einen Gott, der kann dir helfen. Und manchmal ist das ein Türöffner. Glauben teilen auf direktem Weg. So oft erscheint es uns höflichen Deutschen zu direkt. Wir sind das nicht gewohnt. Wir wollen ja auch keinem zu nahe treten. Ne? Man will ja niemanden da irgendwie zwangsbekehren. Und manchmal braucht es aber diese Direktheit, konfrontativ jemandem mal zu sagen, was Sache ist. Und ich frage mich, traue ich diesem Gott der zweiten Chance das zu, diesem Gott, der mir schon so oft in Geduld und Langmut entgegenkam, traue ich dem das zu, dass der es auch für die Menschen unseres Dorfes, dass der genug Geduld für die hat? Ich glaube, der hat sie. Und noch ein zweites heute Morgen, ein doppelter Sinneswandel. Was der Jonathan predigt, das hat es ja mehr als in sich. Da steht es ja auch, Ninive wird in 40 Tagen untergehen, würden wir sagen, oder zerstört werden. Im hebräischen Original stehen da 5 Worte. Mehr nicht. Gut, wahrscheinlich hat es der Jonathan noch ein bisschen erläutert, aber kurz und knusprig. Wenig genug, um irgendeinen Menschen hinterm Ofen oder gar zum Glauben zu locken, oder? Wer würde denn heute mit einem Traktat losgehen und sagen, das ist meine Botschaft, wendet euch Gott zu? Super. Das größte Wunder im Buch Jona ist nicht das mit dem Fisch oder was für immer eine Kreatur das da war, die den Jona verschlang und wieder ausspie. Das größte Wunder und das Faszinierende ist eigentlich, dass eine heidnische Großstadt plötzlich und ohne Vorgeschichte auf so eine Predigt reagiert. Da packst du dir einen Kopf und sagst, sag mal, geht's noch? Das erscheint doch völlig unglaublich. Warum sollten Menschen sich von so einer bedrohlichen und angstmachenden Botschaft zum Glauben einladen lassen? Da fehlt es doch an allem, was heute guten Evangelisationsbemühungen eigen ist. Ja, dass man vielleicht erstmal niederschwellig eine Message hat, die die Leute verstehen, wo man sie nicht gleich überfordert, wo man nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern erstmal Beziehungen aufbaut und lange für die Leute betet und sie nicht irgendwie zu irgendwas nötigt. Und also die Predigt vom Jona ist doch eine Karikatur dessen, oder? Da würde jeder Evangelist sagen, so kannst du das nicht machen. Aber irgendwie trotzdem. Merkwürdig. Irgendwie kommt diese Botschaft an, das ist verrückt. Die Menschen gehen reihenweise in sich, das ist wie eine Massenbewegung, wie so ein Flashmob. Sie fangen an, ihr Leben zu verändern, sie beginnen zu beten in einer heidnischen Umgebung und es macht selbst vor den Politikern, vor den offiziellen kommunalen Stellen und offiziellen nicht Halt. Kollektiv sucht eine ganze Stadtbevölkerung, diesem drohenden Untergang zu entgehen. Also ganz ehrlich, ihr hättet mir alles erzählen können auf dieser Welt, ich hätte das nie geglaubt oder für möglich gehalten. Wenn diese Geschichte nicht in der Bibel stünde und ich so ein frommer, gläubiger Mensch wäre, würde ich sagen, das ist absoluter Schwachsinn. Und ich mutmaße mal und unterstelle, dass auch Jona selbst sich recht sicher war, dass nun, nachdem er Gottes Botschaft ja nun gehorsamst weitergibt, dass es 0 oder -1 Erfolg haben wird. Sondern dass er hinterher sagen kann, gut, ich habe meinen Auftrag getan, ich war jetzt gehorsam und jetzt suche ich schnell Abstand. Im Grunde, und das fand ich so frappierend, erwarten wir eigentlich häufig gar nichts, wenn wir unseren Glauben teilen. Wir sind pflichtschuldigst unterwegs, machen, was man uns sagt, rechnen aber nicht wirklich damit, dass irgendwas da passiert. Wir unterschätzen oft die explosive Sprengkraft der Botschaft Gottes und seines Geistes, der da ja auf wundersame Weise mitwirkt. Nein, machen wir nicht den Fehler Jonas Methode, oder Jonas Einstellung womöglich noch besonders hervorzuheben, die haben nämlich tatsächlich aber auch nun so gar nichts bewirkt. Wie der Jona das macht und wie er da rangeht, war nicht vorbildlich. Das war nicht er, dass da eine Massenbekehrung sich passiert. Sein Widerwille, seine Gleichgültigkeit diesen Menschen gegenüber, nee, die haben keine Seelen gerettet. Also wenn es an Jona gelegen hätte, dann wäre Ninive nach 40 Tagen seinem Schicksal nicht entgangen. Gott aber benutzt diese eigenwillige Gerichtsbotschaft, um Menschen in ihrem Gewissen anzurühren. Die sind betroffen im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist ausdrücklich hier Gottes Botschaft, die Jona weitergibt. Überbring die Botschaft, die ich dir sage. Manchmal unterstellen wir Jesus, dass der so nicht ist und so nicht wäre. Ich war aber noch mal etwas irritiert, festzustellen, dass Jesus genau so gepredigt hat. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr eben alle ebenso umkommen. Könnt ihr mal nachlesen, in welchem Zusammenhang das steht. Diese für uns sehr unangenehme, bedrohliche Komponente der biblischen Botschaft trifft aber merkwürdigerweise die Leute ins Mark, ins Herz. Und sie zeigen plötzlich Reue, Einsicht. Sie beginnen sich ernsthaft Sorgen zu machen, nehmen das wahr, was da gesagt wird, und sagen, okay, das heißt ja, ich bin verloren. Wer weiß, so wird hier der Landesherr zitiert, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Menschen beginnen, Gottes Wort ernst zu nehmen. Wahnsinn, super. Sie vollziehen plötzlich einen Sinneswandel und beginnen, ihr Leben zu ändern. Und das veranlasst Gott auch, eine neue Chance aufzumachen. Er entschließt sich, das angekündigte Unheil nicht kommen zu lassen und sagt, okay, das ist doch das, was ich schon immer wollte. Er reagiert auf die Schuldeinsicht dieser Leute und ihre Gebete um Verschonung. Oder, spannende Überlegung, war das vielleicht Gottes Ziel von Anfang an? Dass er Jona geschickt hat in diese entfernte Stadt, dass er sich selbst von Jonas Unwille nicht aufhalten ließ, sondern sein komplettes Equipment ausgepackt hat, um den Jona dazu zu bringen, dorthin zu gehen. Zeugt das nicht vielleicht doch von Gottes Rettungsabsicht von vornherein? Und dass er nicht sofort das Gericht verhängt wie bei Sodom und Gomorra, sondern dass er sagt, 40 Tage, anderthalb Monate. Denkt mal drüber nach, Leute. Durch alle Zeilen hier schimmert Gottes wahre Absicht eigentlich durch. Gott setzt alles daran, genau diese Wendung zu bezwecken und zu erzielen. Seine Botschaft hat das geschafft, was niemand für möglich gehalten hat. Auf direktem Weg. Kürzer geht es eigentlich nicht. 5 Worte. Und die Geschichte lädt, glaube ich, sehr ein. Gott noch viel, viel, viel mehr zuzutrauen, als ich es gemeinhin tue. Egal wie unwillig oder wie lustlos wir manchmal zu Werke gehen, weil wir alle so viel auch um die Ohren haben. Egal ob die Leute, mit denen wir Glauben teilen, dafür offen sind oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn wir Gottes Sendung und Auftrag folgen und seine Botschaft weitersagen, kurz, knapp und direkt, kann daraus irrsinnig Großartiges entstehen, wenn Gott das will. Wie lässt sich Glauben also auf direktem Weg teilen? Ganz kurz hier mal als kleine Tipps. Indem wir keinen Hehl aus der Wahrheit machen, sie weder verwässern noch verschweigen, sondern dazu stehen, ob es den Leuten passt oder nicht. Indem wir Gott reden lassen, ihn zitieren. Unsere Argumente mögen ja super toll und überzeugend sein, aber wirklich überzeugen und retten kann sowieso nur er. Bleib bei seinen Aussagen. Und indem wir ganz mutig wagen, auch früh in einem Gespräch, in einem Kontakt, Gottes Nachricht einzubringen, zu thematisieren. Seine Botschaft muss nicht immer mit einem Marathonanlauf kommen, sondern die kann auf direktem Weg manchmal irrsinnig viel bewirken. Und indem wir konfrontative biblische Aussagen, die vielleicht umstritten sind, ja, aber ruhig auch benennen, die Konsequenzen eines Lebens ohne Gott beim Namen nennen. Ohne Jesus gehst du verloren. Wir wollen doch keinen mit der Angst vor der Hölle zum Glauben überreden, natürlich nicht. Aber kann es eine Alternative sein, diese drohende Realität verloren zu gehen, zu verschweigen? Und indem wir mit unserer Überzeugung eben nicht hinterm Berg halten, sondern klar sagen, was wir glauben. Man muss nicht immer jedes Wort 150 Mal auf die Goldwaage legen. Manchmal ist eine spontane Antwort rausgehauen, gerade die richtige, weil Gott was draus macht. Wir hatten vor einigen Jahren an meiner ersten Dienststelle eine Zeltevangelisation in Lübeck. 3 Wochen lang, 18 Tage, das war richtig krass. Und es gehörte schon damals zum Konzept, dass wir gesagt haben, wir möchten das nicht für die anderen machen, sondern wir machen das mit den anderen zusammen. Wir laden also Vereine, Leute, Gruppen ein und die dürfen mitwirken. Und so hatten wir an einem Abend die Big Band des Schützenvereins eingeladen. Die saßen auf der Bühne in diesem christlichen Zelt und haben da ein Konzert hingelegt, da schlackerten einem die Ohren. War super tolle Musik, hat richtig Spaß gemacht. Und viele dieser Musiker, das war rauszuhören, hörten diesem Abend ein erstes Mal überhaupt von Gott, von Jesus, von der Liebe, die Jesus hat und von der Möglichkeit, ein von Schuld befreites neues Leben zu bekommen. Eine Woche später lasen wir in der Zeitung und hörten dann über Bekannte, dass eine junge Musikerin aus diesem Team bei einem, ich glaube, einem Autounfall war es, tödlich verunglückt war, hat uns alle tief geschockt und getroffen. Und im Nachgang habe ich so gedacht, was war das jetzt? Womöglich war diese Veranstaltung, dieser eine Moment, die letzte Gelegenheit für dieses junge Mädchen, wo sie Gottes Einladung gehört hat. Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden, sagt Jona. Nein, wir warnen heute nicht vor einem Weltuntergang, das überlassen wir anderen, das brauchen wir nicht. Aber wissen wir, wer von unseren Besuchern noch wie viel Lebenszeit hat? Vielleicht bleibt dem anderen weniger als 40 Tage. Und es wäre doch echt tragisch, wenn wir aus höflicher Zurückhaltung und sagen, naja, vielleicht übernächstes Jahr, versteht das dann, wenn wir dann nicht auf direktem Weg unseren Glauben teilen würden. Wir kennen ja die Fristen nicht, die Gott setzt, das ist auch gut so. Aber wir sind berufen, ihr Lieben, die Zeit zu nutzen oder auszukaufen, wie es Luther übersetzt, um Gottes Botschaft weiterzugeben. Weil wir eben nicht wissen, wann es für einen einzelnen Menschen zu spät sein kann. Und deshalb lasst uns mutig und auch mal direkt unseren Glauben teilen. Lasst uns die ganzen falschen Ängste und Befürchtungen mal an die Seite legen. Lass uns den Menschen von der Notwendigkeit der Umkehr sagen, in Liebe. Und lass uns damit nicht warten, sondern die Zeit nutzen, die Gott gibt. Ich danke dir, Jesus, für diese alte, ja, sehr interessante, merkwürdige Geschichte von Jona, die aber irgendwie auch noch in mein Leben hineinspricht. Diese Bequemlichkeit und diese Angst des Jona, die kenne ich nur zu gut. Und auch die Scheu, etwas mal direkt zu sagen und wie das vielleicht ankommt. Aber ich danke dir, dass du schon immer ein Gott warst, der darauf aus ist, Menschen zu retten. Und zwar auf sehr unterschiedlichen Wegen und manchmal eben kurz und direkt. Und ich bete, dass dieser Mut und diese Entschlossenheit und diese Hoffnung auch in uns durchleuchtet, dass wir Menschen, ja, die uns begegnen, nicht nur beim Hoffnungsfestival, sondern grundsätzlich, dass wir ihnen etwas von dieser Hoffnung in uns weitergeben und ihnen auch nicht verschweigen, dass ja, die Konsequenz eines Lebens ohne Gott sehr furchtbar wäre und dass wir das keinem wünschen. Ich danke dir, dass du uns da die rechten Worte geben kannst und willst und ich bitte dich, dass wir ja, mit Fröhlichkeit und Entschlossenheit zu Werke gehen und ja, vielen Dank, dass du alle diese Wege segnen kannst und willst. Amen.